Guten Morgen und herzlich willkommen zu Skript 15 zur Vorlesung Algebra 1 im Wintersemester 2020-2021. Diese ist die letzte Vorlesung vor Weihnachten. In diesem Skript werden wir Abschnitt 15 beenden. Wir werden zyklische Untergruppen studieren. Und dann, wenn wir im Abschnitt 16 Homomorphismen und Quotientengruppen bzw. Faktorgruppen untersuchen, dabei werden wir normale Untergruppen kennenlernen. Also ich fange an, Seite 1 mit der Notation für eine Untergruppe, die ich hier einführe. Und dann geht's los mit Satz 15.1. Also, Satz besagt, sei H eine zyklische Gruppe, dann ist jede Untergruppe auch zyklisch. Wenn die Ordnung von H unendlich ist, dann sind die Untergruppen, die von den Potenzen von X erzeugt werden, die sind alle Teilgruppen von H. Also, wenn wir ein Erzeuger X für H haben, dann ist X Potenz I ein Erzeuger für die Teilgruppe von H und das gilt für jede Teilgruppe. Das ist in dem Fall, wo die Kardinalität der Gruppe unendlich ist und für den Fall, wo die Kardinalität der Gruppe N ist, also wo die Ordnung der Gruppe N ist, das ist Satz 15.1 in dem dritten Posten hier. Also wenn die Ordnung von H gleich N ist und A ist in N und teilt, ist ein Teiler von dieser kleinen N, dann gibt es eine eindeutige Teilgruppe der Ordnung A. Nämlich, das ist die Gruppe, die von X Potenz N durch A erzeugt wird. Also die Menge aller nicht trivialen Teilgruppen von H ist genau die Menge der Untergruppen, die erzeugt werden von X Potenz D, wobei D ein positiver Teiler von N ist. Gut, das wollen wir schnell beweisen. Also zu Posten 1 sei K eine zyklische Gruppe und wir betrachten eine Untergruppe K davon. Nun, wenn unsere Untergruppe, die triviale Untergruppe ist, dann ist die ja bereits zyklisch und da müssen wir uns gar keine Gedanken mehr machen. Und deshalb werden wir jetzt annehmen, dass K nicht trivial ist und wir schauen uns an die kleinste natürliche Zahl K, wofür die Potenz Exponenz K in K liegt. Wir sehen also, dass die Untergruppe, die von Exponenz K erzeugt wird, im K liegt. Und jetzt wollen wir zeigen, dass eigentlich ist das genau die Untergruppe K ist. Gut, also jetzt nehmen wir beliebig ein Exponenz A in K und wenden Divisionsalgorithmen an. Wir teilen A durch K mit einem Rest, was strikt kleiner als k ist oder eben 0 ist, dieser Rest. Und jetzt berechnen wir, was ist Exponenz r, wobei dieser r unser Rest ist. Und wir sehen, dass Exponenz r durch die Exponentiationsregeln können wir das durchrechnen. Das ist Exponenz k mal Exponenz minus k mal q. Und das liegt wieder in der Untergruppe K. Da K klein k aber minimal gewählt war, muss diese R 0 sein. Sonst haben wir einen Widerspruch. Also sehen wir jetzt, dass A ein Vielfach von K ist und dass Exponent A in der Untergruppe, in der zyklischen Untergruppe, die von Exponent klein k erzeugt ist. Also umgekehrt ist K eine Untergruppe von dieser Untergruppe Exponent K. Und damit gilt die Gleichung. K ist gleich die Untergruppe, die von Exponent klein k erzeugt ist. Damit haben wir gezeigt, K ist zyklisch. Für Nummer 2 lassen wir als Übungsaufgabe, das sind sehr ähnliche Argumente hier zum Üben. Und ich mache noch Nummer 3. Also bei Nummer 3 wollen wir zeigen, dass alle nicht-trivialen Untergruppen dieser Gestalt erzeugt werden von einer Exponent d, wobei d ein Teil von n ist. Jetzt nehmen wir so ein d, das n durch a ist, also d ist ein Teil von n, und wir berechnen, was ist die Ordnung von Exponent d. Wir wissen, wie wir das berechnen können. Das ist n geteilt durch GGT von n und d. Also das ist n geteilt durch d. Das ist dann wiederum, weil d ja n geteilt durch a definiert worden ist, das ist wiederum a. Somit haben wir gerechnet, dass die Kardinalität von, also die Ordnung von Exponent d gleich a ist. Das haben wir jetzt bewiesen. Wir wollen aber zeigen, dass alle Untergruppen diese Gestalt haben. Also wir wollen die Eindeutigkeit Aussage hier beweisen. Gut, also ich mache das jetzt, ich bin bei Ende Seite 1. Also Eindeutigkeit, sei K jetzt eine beliebige Untergruppe von H. Und wir nehmen an, dass K Ordnung A hat. Und nehmen dazu b, die kleinste natürliche Zahl, so dass k die Gestalt, die zyklische Gruppe, die von Exponent b erzeugt wird. Sowas gibt es, das wissen wir, weil wir Punkt 1 schon bewiesen haben. Und jetzt berechnen wir, dass die Ordnung von k ist die Ordnung von Exponent b. Ist wiederum durch unser Vorarbeiten im Skript 14 zu berechnen, ist n geteilt durch GGT von n und b. Daraus folgt, dass diese GGT d ist, d sein muss, insbesondere d teilt b. Also Exponent b liegt in der zyklischen Untergruppe, die von Exponent d erzeugt wird. Und damit sehen wir, dass K enthalten ist in dieser zyklischen Untergruppe, die von Exponent D erzeugt wird. Jetzt noch eine kleine Ordnungsberechnung, um unser Argument abzuschließen. Da aber die Kardinalität von K gleich A ist, Kardinalität oder Ordnung von K gleich A ist, folgt nun, dass K muss die Untergruppe, die von Exponent d erzeugt wird, gleichen. Also wir haben eine Menge, die enthalten ist in einer anderen Menge, aber beide haben die gleiche Kardinalität A, also die gleiche endliche Kardinalität A, also müssen sie gleich sein. Und damit haben wir Satz 15.1 bewiesen. Und jetzt fangen wir an mit Faktorgruppen. Das ist die analoge Konstruktion, wie wir für Faktorringe gemacht haben. Deswegen werde ich ein bisschen schneller hier vorlesen. Also ich fange an mit Abschnitt 16, Ende von Seite 1. Erstmal wollen wir eine Definition, die auch sehr ähnlich ist zu dem Ringfall, noch mitnehmen. Beziehungsweise die Proposition 15.2 wird uns dann die Definition 15.3 liefern in einem Augenblick. Also die Proposition 15.2, Ende Seite 1, besagt, sei A eine nicht leere Menge von Teilgruppen von H, dann ist der Durchschnitt von all diesen Teilgruppen auch eine Teilgruppe. Und der Beweis ist unmittelbar, das ist eine Zeile, man muss halt unser Teilgruppenkriterium ausnutzen. Wir müssen also zeigen, dass eben A, B invers in K liegt für alle diese A, B in K. Aber das ist der Fall, weil eben A, B invers in diesen Glieder liegt, wo wir diesen Durchschnitt nehmen. Gut, jetzt, wie gesagt, diese Proposition ergibt dann eine Definition, Seite 2, Definition 15.3. Sei es eine Untermenge von meiner Gruppe H. Und jetzt nehmen wir uns alle, wir nehmen uns die Menge aller Teilgruppen von A, die S enthalten. Und wir definieren, das Erzeugnis von S ist der Durchschnitt von all diesen Untergruppen. Also das haben wir erkannt in 15, eben in der Proposition 15.2 als Untergruppe. Und das ist die kleinste Untergruppe von A, die S enthält. Und deshalb wird diese Untergruppe, die Teilgruppe, die von S erzeugt ist, genannt. Wenn wieder, wir haben wie in dem Ringfall, wenn die Menge S endlich ist, dann lassen wir die Klammer weg. Also wir schreiben, Erzeugnis von S ist Erzeugnis von A1 bis AN. Und noch was, die Proposition 15.4 gibt eine genauere Beschreibung von diesem Erzeugnis. Also Erzeugnis von S ist die Menge aller solchen Produkten A1 Potenz Y1, AN Potenz YN, wobei N die natürliche Zahlen durchläuft. Die AI kommen aus S für alle I von 1 bis N und die YI sind plus oder minus 1. Zum Beweis, erstmal können wir sofort berechnen, dass diese Menge, die ich gerade definiert habe, rechts hier, diese Menge von Potenzen, eine Teilgruppe ist. Naja, das ist klar. Also wenn man zwei solche Potenzen miteinander multipliziert, dann bekommt man nochmal solch eine Potenz, ein Produkt, also das ein bisschen länger ist vielleicht. Und wenn man Inverse nehmen wird, dann kann man das auch bekommen, indem man die YI von 1 auf minus 1 ändert oder umgekehrt, also Übungsaufgabe, das ist eine Teilgruppe. Außerdem enthält offensichtlich diese Teilgruppe die Menge S selbst, denn jedes Element A1 aus S kann erscheinen eben als A1 Potenz 1, also Y1 hier gleich 1. Und das ist einfach ein Sonderfall von diesen Produkten. Also das ist eine Teilgruppe, die enthält S und die andersrum in S enthalten sein muss. Also damit ist die Gleichung gezeigt. Der Beweis von der nächsten Proposition ist sehr analog für den Ringhomomorphismen und ich überlasse als Übungsaufgabe, also Proposition 15.5, sei Phi ein Gruppenhomomorphismus. Es gelten, dass Kern Phi eine Untergruppe von Definitionsbereich ist und Bild Phi eine Untergruppe von Zielbereich ist. Das überlasse ich eben als Übungsaufgabe und jetzt können wir Faktorgruppen bzw. Quotientengruppen noch definieren. Und dafür müssen wir, ähnlich wie in dem Ringfall, mit Definition 15.6, so etwa Mitte in Seite 2, definieren, was die Nebenklassen sind. Also die linke Nebenklasse von einem Element ist die von einem Element G bezüglich einer Untergruppe H, ist die Menge aller Produkte G mal H, wobei H in H ist. Und die rechte Nebenklasse wird analog definiert. Allerdings können wir entweder mit linken oder mit rechten arbeiten. Wir müssen uns nur entscheiden. Und in der additiven Notation, Achtung, werden die Nebenklassen mit einem Plus geschrieben anstatt mit einem Mal. Und jetzt wollen wir uns nach überlegen, Proposition 15.7, Seite 2, im letzten Paragraph von Seite 2. Also die Menge der linken Nebenklassen bilden eine Partition von G. Das heißt, G ist die Vereinigung der Nebenklassen und diese Nebenklassen sind zueinander disjunkt. Das wollen wir beweisen. Also wir nehmen ein Element, also die, wir wollen ja zeigen, dass G diese Zerlegung hat, als diese Vereinigung. Also wir sehen erstmal, dass H ja eine als Untergruppe vorausgesetzt worden ist. Also die 1 liegt in H, das heißt die kleinen g liegt in G, G mal H für alle G in G. Das heißt, dann ist G tatsächlich die Vereinigung von diesen Nebenklassen. Jetzt zeigen wir, dass sie noch disjunkt sind. Also wenn es einen Durchschnitt gibt, also wenn x im Durchschnitt ist, dann können wir x zweierlei schreiben als x mal ist gleich u mal h1 beziehungsweise ist gleich v mal h2 für geeignete Elemente h1 und h2 aus h und dann bekommen wir eben das u gleich v mal ein Element aus h. Also dann sehen wir damit, dass die Nebenklasse, die von U definiert ist bezüglich H und die linke Nebenklasse von U ist enthalten in der Nebenklasse von V und umgekehrt die Nebenklasse von V ist enthalten in der Nebenklasse von U. Also sehen wir, dass die sich gleichen müssen, wenn sie sich schneiden. Okay? Also, wenn sie verschieden sind, dann schneiden sie sich nicht. Das ist der Sinn von einer Partition. Gut, was wollen wir mit diesen Nebenklassen machen? Wir wollen noch uns überlegen, ob man eine Verknüpfung auf diese Menge von Nebenklassen definieren kann. Das diskutiere ich Seite 3 oben, Anfang Seite 3, Proposition 15.8. Und sie besagt, dass diese Verknüpfung un mal vn wird definiert als u mal v mal n, ist wohl definiert genau dann, wenn gilt, dass für alle g in g und alle h in n g mal g invers in n liegt. Das ist leicht sich zu überlegen, das machen wir in dem Beweis. Also wir wollen ja eine Richtung zeigen. Wir nehmen an, dass die Verknüpfung wohl definiert ist und dann wollen wir diese Bedingung Stern beweisen, aber dass sie wohl definiert ist, bedeutet, dass wenn U und U1 in UN sind und V und V1 in VN sind, dann sind die Nebenklassen UV mal N gleich die Nebenklasse U1 mal V1 mal N. Und jetzt geht es los mit dem Stern, also sei G in G und N in N. Und wir berechnen jetzt mit U gleich 1 und V gleich G invers und U1 gleich N und V1 gleich G invers. Wir berechnen, dass 1 mal G invers N ist gleich N mal G invers N. Also gilt G invers N ist gleich N mal G invers N. Nun, N mal G invers N ist in der in seine eigene Nebenklasse. Also jetzt folgt das wegen der Gleichung da, dass N mal G invers auch in der Nebenklasse, die von G invers definiert wird. Also N mal G invers ist gleich G invers N1 für ein geeignetes N1. Also sehen wir alles zusammen jetzt, indem wir diese G invers zur anderen Seite nehmen und indem wir beide Seiten mit G multiplizieren, bekommen wir, dass G mal N mal G invers gleich N1, also liegt in N. Und damit haben wir Stern bewiesen. Gut, jetzt zur anderen Richtung. Wir nehmen an, dass Stern gilt und jetzt wollen wir die Wohldefiniertheit zeigen. Wir nehmen an, dass U1 und U2 dieselbe Nebenklassen haben und V1 und V dieselbe Nebenklassen haben. Und jetzt wollen wir zeigen, dass UV dieselbe Nebenklasse hat wie U1, V1. Jetzt aus unseren Annahmen können wir U1 umschreiben und V1 umschreiben. Wir können U1 als U mal N schreiben und V1 als V mal M schreiben, wobei N und M in N liegen. Jetzt zeigen wir eben, dass U1, V1 in der Nebenklasse von UV liegt. Das ist eine Berechnung. Wir berechnen, was ist U1 mal V1? Das ist UN mal VM. Das ist U mal V invers mal N mal VM. Das ist ein Trick hier. Und das ist U mal V. Und jetzt kommt V invers NV mal M. Aber das hier, diese N1 hier, was ich als V invers NV definiert habe, liegt in N, weil wir Stern ja angenommen haben. Also das ist UV mal N1 mal M, wobei N1 in N liegt. Also das ist UV mal N1 mal M und N1 mal M liegt in N. Und damit haben wir unsere Behauptung bewiesen. Wir können eine Zusatzaussage noch machen für Proposition 15.8. Wir können sagen, diese Verknüpfungen sind wohl definiert und definieren eine Gruppenoperation auf diese Menge der Nebenklassen. Sobald sie wohl definiert sind, ist es leicht zu sehen, dass sie eine Gruppenverknüpfung, also dass diese Verknüpfung alle Gruppenaxiome erfüllt. Das überlassen wir als Übungsaufgabe. Und jetzt kommt die Definition von Normal. Untergruppe, die Untergruppe N heißt normal, falls sie diese Bedingung Stern erfüllt. Und wir bezeichnen mit G modulo N die Faktorgruppe, die Gruppe der linken Nebenklassen. Beispiel, wenn wir ein Homomorphism nehmen und N ist die Untergruppe Kern von 4S, dann können wir zeigen, dass Kern von Phi normal ist, weil wenn wir Phi von G mal N mal G invers berechnen für ein N in N, dann ist das ja Phi von G mal Phi von N mal Phi von G invers, aber N ist ja im Kern, also Phi von N ist 1, also bekommen wir Phi von G mal Phi von G invers und das ist gleich die 1. Wir sehen also, dass G mal N mal G invers im Kern liegt und damit ist das eine normale Untergruppe. Die Umkehrung gilt auch, also Proposition 15.10. Ende von Seite 3, sei N eine normale Untergruppe und wir betrachten die kanonische Projektion von G in der Faktorgruppe G modulo N, das ist ja eine Gruppe, weil N normal ist, die G auf seine Nebenklasse G mal N zuordnet und das ist ein Gruppenhomomorphism. Das ist surjektiv und der Kern davon ist genau N. Das heißt, in dieser Proposition und mit dem Beispiel zusammen haben wir gezeigt, dass die normale Untergruppen von G genau die Kerne von Gruppenhomomorphismen sind. Damit haben wir auch Skript 15 beendet und ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und wir sehen uns dann nach den Feiertage und im neuen Jahr 2021 mit Skript 16, also nicht sehen, sondern hören, nehme ich an. Also eher auf Wiederhören auf Skript 16.